Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Es ist das zentrale Projekt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die Neuordnung der deutschen Krankenhauslandschaft, die im Vergleich zu anderen Industrieländern viel größer und damit teurer ist und deutlich ineffizienter. Klar ist, so konnte es nicht weitergehen und so kann es nicht weitergehen. Und trotzdem ist der Ärger auf allen Seiten groß über die Gemengelage vor der heutigen Abstimmung im Bundestag. Wladimir Balzer.
Diese Reform gilt als die größte gesundheitspolitische Maßnahme der letzten 20 Jahre. Sie soll laut den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD die Krankenhäuser auf eine bessere finanzielle Grundlage stellen und soll nach 10 Jahren Umbauprozess wirklich greifen.
Der Umbau wird dazu führen, dass wir danach eine viel modernere Krankenhausversorgung haben als heute.
Kern der Reform? Nicht mehr jedes der etwa 1800 deutschen Krankenhäuser kann mehr alles bieten. Es ist Spezialisierung gefragt auf bestimmte Bereiche. Etwa mit überregional anerkannten Spezialistinnen für bestimmte Eingriffe in die Chirurgie oder in der Krebsbehandlung. Dort, wo bestimmte medizinische Leistungen nicht mehr angeboten werden können, weil Spezialisten fehlen oder schlicht das Personal, müssen diese Bereiche wegfallen. Sie werden dann nicht mehr finanziert. Weitere Säule der Reform, die Finanzierung der Krankenhäuser.
Krankenhäuser zum Beispiel produzieren Defizite. Ein Drittel der Krankenhausbetten steht leer. Wir haben 7 Milliarden mehr Ausgaben. Trotzdem kämpfen viele Häuser gegen die Insolvenz. Die Krankenhausreform ist dringend notwendig.
Der SPD-Minister verweist hierbei auch auf die daraus folgenden heftig ansteigenden Krankenkassenbeiträge. Die Krankenhäuser sollen weniger mit sogenannten Fallpauschalen agieren, wie das bisher überwiegend der Fall war, sondern mehrheitlich mit dem dauerhaften Angebot von verlässlichen Leistungen. Die Kritik an den Fallpauschalen war, dass Eingriffe auch ohne Not stattfanden, um die Finanzierung eines Krankenhauses zu gewährleisten. Der Widerstand gegen dieses wichtigste gesundheitspolitische Projekt der Ampelkoalition lässt jedoch nicht nach. Von der Lobbyvertretung der Krankenhäuser selbst, der Krankenhausgesellschaft, aber auch von den Ländern und der Unionsfraktion im Bundestag, die heute dagegen stimmen will. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Thorsten Frey, sagt es so.
Also die Krankenhausreform lehnen wir ab im Deutschen Bundestag, weil wir inhaltlich nicht davon überzeugt sind. Es stärkt nicht das Gesundheitswesen und die Krankenhauslandschaft in Deutschland. Ganz im Gegenteil, es verschärft die bereits bestehenden Probleme.
Sein Abgeordnetenkollege Knut Abraham verweist dabei auf einen zentralen Kritikpunkt. Die mögliche Schließung von hunderten kleineren Krankenhäusern auf dem Land, was auch eine politische Sprengkraft haben dürfte. Das Gesundheitsministerium geht in der Tat von jedem 5. Krankenhaus aus, das in den nächsten Jahren schließen könnte. Der CDU-Abgeordnete schildert Befürchtungen.
Ich vertrete einen großen ländlichen Wahlkreis in Brandenburg mit 5 kleineren Krankenhausstandorten. Und ich fürchte, dass durch die Reform aus Finanzierungsgründen mehrere dieser Standorte aufgegeben werden müssten. Warum? Weil einfach zu wenige Patienten bei uns da sind für zu kostenintensives Personal und zu kostenintensive Technik. Also das Finanzierungsmodell der Reform passt zu uns auf dem Land nicht.
Dem will der Gesetzentwurf aber begegnen, indem kleinere Landkrankenhäuser durch zusätzliche Mittel die Grundversorgung aufrechterhalten können, etwa mit Angeboten der Geburtshilfe. Kritiker sagen, damit werden Krankenhäuser aber eher zu Gesundheitszentren. 50 Milliarden Euro soll der Umbau der deutschen Krankenhauslandschaft kosten, zur Hälfte finanziert von den Ländern und zur anderen Hälfte von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Nun sollen aber auch die Privaten beteiligt werden. Wenn heute das Gesetz mit den Stimmen der Ampelfraktionen durchgeht, muss es noch durch den Bundesrat Ende November. Dort gibt es Widerstand. Die bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach von der CSU führt ihn an.
Wir werden deshalb auch im Bundesrat auf klare Nachbesserungen und auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses dringen, falls der Gesetzesentwurf genauso durch den Bundestag gehen sollte.
Falls also die Stimmen der Länder für eine einfache Mehrheit im Bundesrat ausreichen, könnte es zu diesem Vermittlungsausschuss kommen. Der könnte die Reform bis ins nächste Wahljahr hinein verzögern.
Wladimir Balzer aus Berlin und direkt vor der Sendung habe ich mit Christian Karagianidis gesprochen. Er ist geschäftsführender Oberarzt im Kölner Klinikum Merheim und einer der Köpfe der Kommission, die die Reform maßgeblich ausgearbeitet haben. Guten Tag, Herr Karagianidis.
Guten Tag.
Sind Sie also der Totengräber der kleinen Häuser in der Provinz?
Nein, das sind wir ganz sicher nicht. Die Krankenhausreform zielt natürlich darauf ab, dass wir eine gewisse Zentralisierung, die wir dringend brauchen, umsetzen wollen. Das betrifft insbesondere die großen Eingriffe, wie zum Beispiel große Krebsoperationen. Aber auf der anderen Seite wollen wir mit der Krankenhausreform ja genau die kleinen Krankenhäuser sichern, die wirklich auch bedarfsnotwendig sind in der Fläche und die sich darum kümmern sollen, dass wir insbesondere gute Basismedizin machen.
Aber Gerald Gass, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der sagt, diese Reform richtet sich gerade gegen klassische Grundversorgungskrankenhäuser eben in der Fläche. Und er begründet das so, weil die Personal- und Strukturanforderungen an die Häuser steigen und gleichzeitig den Häusern aber die Möglichkeit genommen wird, mit eben Spezialleistungen Geld zu verdienen. Und am Ende gehen sie pleite.
Ja, ich glaube, wir eröffnen mit der Reform gerade den kleinen Krankenhäusern zwei Wege in die Zukunft. Wir müssen einmal gucken, wie ist die Ist-Situation. Wir haben wahnsinnig viele kleine Krankenhäuser in Deutschland, die ums Überleben kämpfen und auch unter dem jetzigen System sicher nicht überleben werden. Und Sie haben in der Zukunft die beiden Möglichkeiten, entweder ich schließe mich zusammen zu einem, ich sag mal, mittelgroßen Krankenhaus, was deutlich mehr Leistungsangebot hat, als das ein kleines Krankenhaus jemals erbringen könnte. Dafür werden 50 Milliarden in einem Transformationsfonds zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite können sie sich umwandeln in regionale Versorgungszentren, die die Möglichkeit bieten, dass ich sag mal so, das normale internistische Basisgut, ich sag mal eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung oder ein Harnwegsinfekt, auch stationär behandeln kann. Das ist eine neue Versorgungsform, die andere Länder schon lange machen und die wir in Deutschland jetzt auch haben. Und das ist eine Riesenchance für kleine Krankenhäuser, gerade in der Fläche, sich auf solche Versorgungsangebote in der Zukunft zu konzentrieren.
Also die Sorge, dass man in Zukunft auf dem Land 70 bis 80 Kilometer fahren muss zum nächsten Krankenhaus, ist unbegründet aus Ihrer Sicht?
Das werden wir ganz sicher punktuell haben. Und das haben wir auch heute schon, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir spezialisierte Versorgung wollen, die ein gewisses Qualitätsniveau hat, dann haben wir das jetzt auch schon. Aber das betrifft einen kleinen Teil der Bevölkerung. Der allergrößte Teil und insbesondere natürlich in den Städten und in den Ballungsgebieten wird weiterhin einen extrem kurzen Anfahrtsweg zu den Krankenhäusern haben.
Okay, das klingt ja alles gut, aber jetzt sagen die Kritiker von den Krankenhäusern beziehungsweise auch aus den Ländern, die ihre Reform ja auch sehr kritisch sehen, dass es bis heute noch überhaupt gar keine Folgenabschätzung der Krankenhausreform gibt. Also, dass man mal durchrechnet, was passiert wirklich, wenn das so umgesetzt wird. Ist das nicht verantwortungslos?
Ich glaube nicht, dass das verantwortungslos ist. Wir können nicht projizieren, was in den nächsten Jahren wirklich passieren wird, weil dazu bräuchte man in allererster Linie eine Personalprojektion. Was wollen eigentlich die Pflegekräfte heutzutage? Wo wollen die jungen Ärztinnen und Ärzte hin? Weil das wird am Ende absolut darüber entscheiden, wo noch ein Krankenhaus funktionsfähig sein wird. Es wird von Bundesseite sicherlich eine Auswirkungsanalyse geben und ein Tool, was die Bundesländer verwenden können, wo man grob sagen kann, es wird sich in die und die Richtung verschieben.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, Sie sagen, es wird geben. Hätte es nicht zuerst geben müssen, bevor man über so grundlegende Sachen entscheidet?
Das wäre vielleicht wünschenswert gewesen. Das Problem ist aber, dass wir die 17 Millionen Fälle, die jedes Jahr in den Krankenhäusern erbracht werden, in Zukunft ganz neu zuordnen werden. Und dazu gibt es diese Leistungsgruppen. Und dazu musste erst was entwickelt werden, dass man diese Fälle auch wirklich eindeutig zuordnen kann. Das ist eine echte Mammutaufgabe, die in absoluter Kürze der Zeit von dem INEC, das macht das in Deutschland, wirklich hervorragend gelöst worden ist. Und das steht jetzt einfach auch erst zur Verfügung.
So, jetzt wissen wir, die Reform kommt logischerweise vom Bund, vom Bundesgesundheitsminister. Aber auf der anderen Seite die Krankenhäuser, öffentliche Daseinsvorsorge, das ist Ländersache. Warum überlässt man nicht den Ländern zu sagen, hier brauchen wir ein Krankenhaus der Maximalversorgung, hier ein Grundversorger, das Krankenhaus kann geschlossen werden. Und dann im zweiten Schritt überlegt man, wie finanziert man das? Schütten Sie nicht das Kind mit dem Bade aus.
Nein, das Grundgesetz gibt uns leider vor, dass die Länder für die Planung zuständig sind und auch für die Investitionskosten und der Bund zuständig ist für die Vergütung und Qualität. Und es gibt keine Überlappung im Grundgesetz, dass der Bund für beides zuständig ist. Deswegen kommt man nicht drum herum, dass man beides regelt. Die Bundesländer haben aber im Rahmen der Bundesreform eine große Möglichkeit, in Zukunft die sogenannten Leistungsgruppen, ich mache mal ein Beispiel, Herzkatheter oder so, was wirklich dezidiert zuzuweisen. Insofern sehe ich das gar nicht so als widersprüchlich. sondern eigentlich ist es eine hervorragende Vorlage für die Bundesländer, die Planung jetzt auch mal wirklich umzusetzen.
Okay, Herr Karagiannidis, jetzt haben wir über die Kritik der Länder gesprochen. Schwenken wir um auf die Krankenkassen. Die waren ja ursprünglich voll an Bord. Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Ich weiß nicht, ob Sie heute in Kölner Stadtanzeiger, Sie sind ja auch in Köln, gelesen haben, da wird der Chef der Barmer Ersatzkasse zitiert mit den Worten, lieber keine Reform als diese, weil alles verwässert worden sei, auf Druck der Länder.
Ja, ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist die Reform ein Stück weit verwässert worden von den Bundesländern, weil man Angst davor hat, dass es zu große Strukturveränderungen gibt. Das ist ein Stück weit auch gerade aus kommunaler Sicht in einigen Regionen in Deutschland nachvollziehbar. Aber die Reform beinhaltet immer noch so viele Komponenten, die in die richtige Richtung gehen, dass ich die Einschätzung von Herrn Straub nicht ganz teile. Was ich teile ist, dass die Kosten für die Krankenkassen so derartig explodiert sind im Gesundheitswesen, dass es so in gar keinem Fall weitergehen kann. Und wir hatten gestern die Meldung 0,8 Prozentpunkte Beitragserhöhungen im Schnitt. Das ist extrem viel und wird die gesamte Volkswirtschaft wahnsinnig belasten. Und das ist erst der Beginn der nächsten 10 Jahre. Und insofern ist die Kritik der Kassen an den Kosten nachvollziehbar.
Ja, ist die höchste Beitragssteigerung seit 60 Jahren, glaube ich. Jetzt ist es aber auch so, dass die Kassen anmahnen, dass der 25 Milliarden Transformationsfonds für den Umbau der Krankenhauslandschaft, wie er jetzt angestrebt wird, nur mit Kassenbeiträgen finanziert werden soll. Also da wird ja dann auch noch mal eine zusätzliche Belastung auf die Beitragszahler zukommen. Ist das richtig? Die privaten Krankenkassen werden komplett rausgenommen?
Ja, also zu dem Punkt Transformationsfonds, der soll mit insgesamt 50 Milliarden befüllt werden, davon 25 Milliarden vom Bund, 25 Milliarden von den Ländern. Und diese 25 Milliarden vom Bund sollen über die Krankenkassenbeiträge beigesteuert werden. Ich finde es auch besser, wenn der Bund das Geld so leisten würde, unter den aktuellen Rahmenbedingungen offensichtlich nicht möglich, sodass man den Weg gewählt hat über die Krankenkassen. Ich denke, es wäre gut, wenn man das in den folgenden Jahren auf irgendeine Art und Weise korrigieren würde.
Ist ja fast eine verkappte Steuererhöhung, wenn man so will, allerdings nur zulasten einer Gruppe.
Genau, das ist genau der Punkt, den wir, glaube ich, in den nächsten Jahren korrigieren müssen. Und die private Krankenversicherung sollte natürlich ihren Beitrag leisten. Auf der anderen Seite hat eine Strukturreform und der Transformationsfonds zieht ganz klar auf Zentralisierung ab, natürlich den Effekt, dass ich auf Dauer Geld spare. Insofern ist das, glaube ich, am Ende gut investiertes Geld.
Christian Karagiannidis, leitender Oberarzt am Klinikum Merheim in Köln und gleichzeitig als eines der führenden Mitglieder der Kommission, die diese Krankenhausreform von Karl Lauterbach maßgeblich erarbeitet hat. Herr Karagiannidis, vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.